Die Liebe ist das Wichtigste, 1. Korinther 13. Und er bringt für das, dass die Liebe, es gibt ja verschiedene Begriffe für Liebe in der Bibel. Es gibt Eros, die körperliche Liebe. Es gibt Philea, die freundschaftliche Liebe. Und eben die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Und was Jesus gemacht hat, auch am Kreuz gemacht hat, das ist Agape. Liebe gegen jede Widerstand. Und darum habe ich auch geschrieben, über den Titel «Bedingungslose Liebe». Der Paulus schreibt dazu, ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und alle Erkenntnisse übersteigt. Eine Liebe, die alles übersteigt, ist nicht einfach so eine Liebe, heute so, morgen so. Oder jetzt ein bisschen mehr, weil ich fit bin. Und morgen, wenn ich aufstehe, sehe ich es auch nicht gerade so. Es ist eine Liebe, die alles übersteigt. Es ist eine Agape-Liebe. Ich habe ein gutes Zitat gefunden, das Leo gebracht hat. Und er hat gesagt, Jesus liebt dich nicht auf dem, primär liebt er dich nicht aufgrund von dem, wo du bist, sondern aufgrund, wo er ist. Er ist Liebe. Er ist sündlos. Er ist Gottes Sohn. Natürlich geht es auch darum, was wir machen in unserem Leben. Das hören wir nachher noch genug. Aber er liebt dich nicht primär wegen dem, wie du bist, sondern wie er ist. Und er ist Liebe. Er ist die Welt aber geschaffen, um in Beziehung zu kommen mit dir, zum Mitteln zwischen dem Gott im Himmel und dir. Geliebt, weil er so ist. Und nicht in allererster Dingen, wie wir sind, weil wir es nicht verdienen können oder uns sonst können gewinnen. Und das ist etwas, wo ich denke, wir alle herausgefordert sind, immer wieder die Liebe anzunehmen und dann Stimmen, die immer wieder kommen, dann Zweifel, die immer wieder kommen, sagen, hey, ich weiss, du liebst mich, Gott liebt mich, Gott hat mich freigesetzt und ich will mir das nicht rauben lassen. Es ist eine Geschichte da gestanden, die ich gekannt habe, die vielleicht du auch kennst, aber die mich ganz neu wieder bewegt hat, was für einen Negativkreislauf das ausgelöst hat. Und zwar ist das Geschichte von der Lea. Und ich habe gemerkt, ich habe es falsch geschrieben in der Folie. Der negative Kreislauf von der Lea. Der Lea, der Jakob geheiratet hat. Beziehungsweise Jakob hat sich in Rahel verliebt. Aber da Rahel die jüngere Schwester war von der Lea, hat dann der Vater von ihnen gedacht, ich schmuggle der Hochzeitsnacht die falsche Frau ins Gemach. Genau. Und auf jeden Fall hat er dann beide geheiratet. Das war damals noch möglich gewesen, im alten Bund. Und hat aber die für Rahel 7 Jahre noch geschafft. Auf jeden Fall hat er 2 Frauen gehabt. Rahel aber hat er geliebt. Jetzt für die Lea sehr eine blöde Situation. Sehr unglücklich. Und aber der Punkt war, dass die Lea ist schwanger wurde. Rahel nicht. Und das ist ja noch, wenn man weiss, wie der Zustand damals war, dass Kind nicht einfach, also ja, dass Kind sehr wichtig war in dem damaligen Kulturkreis. Sagt, hey, wenn du Kind gehabt hast, dann bist du wie gesegnet gewesen. Wenn du kein Kind hast als Frau, dann ist das schwierig gewesen. Dann bist du wie sozial, bist du wie in einer tieferen Stufe gewesen. Und Lea hat 1 Kind nach dem anderen gebärten, Rahel noch nicht. Auf alle Fälle. Und das hat auch etwas gemacht mit der Lea, logischerweise. Und da sehen wir auch den ersten Bub, der Ruben, den sie bekommen hat. Gott sieht. Hat sie nachher gesagt, Lea, Gott hat mein Elend gesehen, jetzt wird mich mein Mann lieben. Die Lea ist nicht geliebt worden für ihren Mann, hat ein Kind bekommen und gehofft, jetzt, wo ich ein Kind habe, jetzt, wo ich den Ruben habe, ändert das. Jetzt hat das geändert. Zweiter Sohn, Simeon, Gott hört. Jetzt sagt sie, Gott hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Also der eine Sohn hat nichts geändert von dieser Liebe. Also hat es nochmal ein Kind gegeben. Der Levi, Zuwendung. Jetzt aber wird sich mein Mann mir endlich zuwenden. Was war nach 3 Kindern? Es hat nochmals ein Kind gegeben, wieder ein Sohn, der Judah. Und jetzt ändert etwas im Fokus. Jetzt ändert etwas im Fokus von der Lea, was sie jetzt sagt, ich will Gott anbeten. Sie wird gemerkt, sie schafft es nicht, egal wie viel Kind das sie hat, dass sie nicht die Liebe bekommt, die ihr eigentlich zusteht. Und das in sich ist eigentlich eine tragische Geschichte. irgendwo durch menschlich schon auch nachvollziehbar, um den Jakob gleich ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, wenn du dich so verliebt bist in eine Frau und musst dann noch mehr oder weniger einfach wirst übertölpert und hast noch mal eine an der Seite. Und gleich ist es für die Lehre natürlich, wo ja eigentlich nichts dafür kann, wo da einfach ungeliebt ist oder ja, einfach zu wenig geliebt worden ist. Und in dem Sinn, ich weiss nicht, wo du vielleicht nicht den Respekt, die Liebe bekommst. Wo du vielleicht auch gewisse Umstände mitbekommen hast, was deine Familie betrifft, was deine Erziehung betrifft, was deine Vergangenheit betrifft, wo du nicht viel dafür kannst oder vielleicht gar nichts dafür kannst. Und merkst, hey, das ist alles anders gelaufen, als ich eigentlich verdient hatte. Dass wie Lea merkt, hey, ich will den Fokus ändern. Gott liebt mich bedingungslos. Was man von der Welt oder von den Umständen nicht immer sagen kann. Aber die Lea hat wie gemerkt, hey, Jakob, werde ich, egal wie viele Kinder ich habe, ich werde nie so geliebt werden, wie ich es verdiene. Aber Gott liebt mich so, wie ich es verdiene. Nicht aufgrund von dem, wo ich bin, sondern aufgrund von dem, wo er ist. Und das ist etwas, wo mir wieder neu eingefahren ist, gemerkt habe, wie die Lea ihr Mindset gewechselt hat und dass wir das auch wechseln können in unserem Leben. Die nächsten beiden Früchte möchte Gott im Doppelpakt geben, weil sie ineinander hineingehen. Und sie kommen auch vom gleichen Autor, vom Johannes, dem Jünger. Und zwar die grenzenlose Freude. Das schreibt er im 15,11. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Über den Frieden schreibt er das Kapitel vorher, 14,27. Meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Und so in den heutigen Zeiten, eure Freude soll vollkommen sein, ein Frieden, den euch niemand geben kann. Es ist so, okay, es ist so wie eine Utopie fast schon, oder? Ich würde auch sagen, dass wir heutzutage mehr denn je so viel Freude und Friedenskiller haben. Und dass man immer wieder einfach auch sein Herz und seine Gedanken muss schützen, ganz bewusst zu sagen, ich will mir die Freude und den Frieden nicht rauben lassen. Und das ist etwas, wo man sich wie muss aneignen, immer wieder muss sagen, weil man so schnell wieder vertieft ist in x Diskussionen über die Umstände, über das Zertifikat, über die Massnahmen, dies und alles. Und es ist ja nicht verkehrt, über das reden, weil es betrifft uns ja. Aber tendenziell würde ich sagen, reden wir zu viel darüber und reden zu wenig über andere Sachen. Und dass man da ganz bewusst auch sagt, hey, schau, es ist zusammen gut. Ich habe gesagt, wie ich sehe, du hast gesagt, wie du es siehst. Vielleicht finden wir uns, vielleicht auch weniger, wir lassen uns stehen. Aber komm, es gibt noch ein Leben neben dem Ganzen. Die Evangelische Allianz, die Evangelisch-Schweizerische Allianz hat ein Statement rausgegeben. Ich habe das auch gepostet auf Facebook, wo ich noch spannend gefunden habe. Und zwar haben sie gesagt, dass sie raten, momentan soziale Medien einfach so Posts zurückhaltend bis gerade momentan aussetzen. Weil einfach in den sozialen Medien in der Regel einen sinnvollen, differenzierten, einen respektvollen Umgang schwierig ist. Und wenn man so ein bisschen surfen kann, bestätigt es leider einfach, dass auch wenn es manchmal wirklich gut gemeinte Fragen, gut gemeinte Gedanken reingeschrieben werden, werden manchmal so gehässige und so schwarz-weiss mal die Statements durchgehen von beiden Lagern. Ich muss sagen, es ist eigentlich mega schade, aber ich sehe es auch so. Es ist wirklich gut momentan. Gut, soziale Medien ist ihnen gerade jeder Fan vielleicht davon. Aber gerade in dem Bereich zu sagen, hey, look, einfach vielleicht mal aussetzen oder wenn, dann, ich weiß auch nicht, Familienfotos, Ferienfotos und so, gibt es ja auch noch, oder? Einfach sich da zurücknehmen, weil einfach so viel Zeug rum ist, wo einfach das gerade wieder auf 180 oben ist. Und da zu sagen, hey, schau, ich mache einen Punkt. Wie gesagt, nicht einfach ausklappen, nicht einfach sich abschliessen und sagen, was auf der Welt passiert, interessiert mich nicht, das ist der falsche Ansatz. Aber eben einmal zu sagen, hey, es ist auch mal gut, was ist ein Freudenkiller, es ist ein Friedenskiller, haben wir nicht so lange über das geredet, lass uns einmal beten darüber. Ich meine, wir reden so viel, also ich, also jetzt von mir, oder? Ich rede so viel über die ganzen Zustände und Umstände und alles, wie viel mal bete ich dafür? Es ist so schnell über die Regierung, über diesen Tag zu mützeln und alles. Wie viel Mal segne ich sie und bete ich auch für sie? bete ich für meinen Arbeitgeber, oder? Also versteht ihr einfach so ganz bewusst auch den Fokus weglegen, als nur diskutieren und nachher je nachdem in der Gefahr sie auszuarten, sagen, ich stoppe jetzt mal, wir reden etwas anderes, oder komm, wir beten gerade drüber, wir segnen die Leute, wir beten dafür. Kommen wir zu einer anderen Frucht, die nicht jeder gleich attraktiv findet. Geduld. Beständige Geduld. Und zwar gibt der Paulus gibt schon einen Trailer, was Geduld bedeutet. Und zwar sagt er im Kapitel 5, Vers 4 und 5, den Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum gibt Hoffnung. Das sind jetzt nicht so attraktive Verse, finde ich. Den Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum gibt Hoffnung. Und sofort kommt, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, weißt du, die Bibel ist voll von Geschichten, voll von Männern und Frauen, die haben müssen warten, die Geduld hatten. Und wenn wir die Bibelgeschichte lesen, wissen wir immer das Happy End am Schluss. Oder fast immer, es ist nicht immer ganz ein Happy End natürlich. Wir wissen immer, ja, die Abraham und Sarah, die werden das Kind ja schon bekommen. Ich musste einfach noch ein bisschen warten, es war noch zu jung. Das ist wie ein Wein, du musst warten, bis es richtig ist. Und wir lesen es dann so, und wenn Abraham dann einfach fast nicht mehr mag und sagt, hey, nein, ich es geht nicht weiter und so. Und Sarah kommt und sagt, ja, wir haben eine junge Nebenfrau, kannst du mit ihr? Ja, wieso nicht? Wir haben keine andere Option. Wir lesen es so ein bisschen, ja, das hätte es nicht müssen sein, weil eigentlich hätte er nicht müssen warten, oder? Wir kennen das Ende. In unserem Leben kennen wir das Ende nicht. Und wir verzweifeln ja manchmal fast daran. Und wir können nicht mehr warten und haben das Gefühl, hey, nein, Gott, überall gehen die Türen auf. Außer bei mir haben wir dann das Gefühl, vielfach stimmt das ja nicht. Und so, und wir vergitzeln fast, obwohl es sehr oft, ich rede jetzt von mir, um Details geht. Nicht immer natürlich. Und wir wissen es eigentlich, wir wissen im Hinterkopf, Gott kommt nicht zu früh. Gott kommt nicht spät, er kommt rechtzeitig. Wir wissen es eigentlich. Aber es ist gut, das wieder zu hören. Es ist gut, das wieder zu hören. Es ist gut, das auch wieder zu sagen, wieder zu predigen, weil es etwas ist, was ich auch zu mir selber auch rede. Wir wissen, es gibt, die Bibel ist voll von Geschichten. Wie gesagt, wir kennen die Bibelgeschichten, auch Mose, ich meine 40 Jahre in der Wüste, allein als Hirte, 40 Jahre mit 2 Millionen Leuten, wo die meisten auch wieder eher am Waffeln sind. Ja, es ist noch heftig, irgendwo durch, oder? Und Geduld und Warten, es macht etwas. Und bei Mose gerade ist ein gutes Beispiel. Die Bibel sagt, als er gestorben ist, war er der demütigste Mensch gewesen. Ich meine, er hat 2 Millionen Leute unter sich, das ist noch relativ viel, finde ich. Aber es hat etwas mit seinem Herz gemacht, es hat ihn nicht verbittert gemacht, es hat ihn demütig gemacht. Seine Augen sind klar gewesen, steht. Er war parat gewesen, einfach zu Gott zu kommen. Und das ist mir schon bewundernswert, wie ein Mose oder ein Abraham einfach die Geduld aufbringen, bei sehr herausfordernden Punkten und gleich von dem sich nicht verbrauchen lassen, sich nicht verbittern lassen, sondern mehr denn je gestärkt sein. Die nächsten beiden sind auch wieder Doppelpunkte, und zwar Freundlichkeit und Güte. Authentische Freundlichkeit. Darum kleidet euch nun in tiefstes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Und bei der Güte, bei den Klagelieder, wieder mal ein Vers von den Klagelieder, schon ewig nicht mehr gelesen. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Jetzt zu dem habe ich wirklich ein paar coole Geschichten, beziehungsweise eine coole Geschichte und auch einen lustigen Witz gefunden. Genau. Ich finde, das ist ein bisschen grenzwertig, aber der verliert jetzt noch. Lady Astor sagt einmal zu Winston Churchill, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihnen Gift in den Tee schütten. Churchill konterte, Nancy, wenn ich Rehmann wäre, ich würde den Tee trinken. Das ist ein gutes Bild für negative Kommunikation. Aber auch ein Plädoyer für Schlagfertigkeit, finde ich. Nein, ich habe über Freundlichkeit, über Güte, habe ich eine Geschichte auch gefunden, die mich sehr angesprochen hat, wo nicht nur sehr schön ist, sondern wo der sprichwörtige Nagel auf den Kopf trifft. Und zwar, es war einmal ein alter Mann draußen vor der Stadt. Ein Fremder trat auf ihn zu. Wie sind die Menschen hier in dieser Stadt? Fragte der Fremde. Wie waren sie denn dort, wo ihr zuletzt gewesen seid? Sie waren wunderbar. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Sie waren freundlich, großzügig und stets hilfsbereit. So in etwa werden sie hier auch sein. Später kam ein anderer Fremder zum Alten. Wie sind die Menschen hier in dieser Stadt? Fragte er. Wie waren sie dort, wo ihr zuletzt gewesen seid? Schrecklich. Sie waren gemein, unfreundlich, keiner half den anderen. So fürchtig werden sie auch in dieser Stadt sein. Rattert. Es zeigt auf, wie viel auch von uns kommt. Wenn du unfreundlich bist, ist die Chance sehr viel grösser, dass es Umfeld gleich zurückgibt, bewusst oder unbewusst. Wenn du ein freundliches, gutes Wort hineingibst, Güte versuchst hineinzubringen, ist die Chance sehr viel grösser, dass wirklich auch Güte zurückkommt. Immer und immer wieder merke ich, wie viel wir prägen können, wie viel wir einfach auch reinbringen können. Immer wieder merke ich auch, wenn ich dann, in meinem Nebenjob, wo ich jetzt in Locarno war, wie die Leute auf die Finger schauen. Gerade auch, wenn man sagt, dass man Christ ist. Und wenn man mal ein Wort ausrutscht, das dann nicht besonders spruchreif ist, bühnenreif ist, dann sagen ah, okay, ah, als Gläubiger gleich auch so Wörter und sagen, ja gut, ich bin ein Mensch, oder ich bin nicht, ja. Und also, man wird wahrgenommen, das ist auch gut so. Und wir sollen auch wahrgenommen werden als freundlich und gütig. Und das Schöne ist, dass Freundlichkeit nichts bedeutet mit Gleichmacherei. Dass wir auch freundlich sein und alles akzeptieren. Dass wir sagen, hey, look, du hast zwar ganz eine andere Meinung, die biblisch völlig widerspricht dem, aber ja, ist doch egal, ich hauptsache Gott liebt und alles. Das ist ja nicht gemeint damit. Man soll seinen Stand haben, man soll seinen Punkt haben. Aber man soll es freundlich machen. Man soll einander stehen lassen. Man soll sagen, look, ich sehe es wirklich anders. Aber okay, ich respektiere dich so, wie du es siehst. Aber ich erkläre dir jetzt, wieso ich das so gesehen habe. Ganz freundlich, ganz gütig. Das hat so viel Power, gerade auch heute, wo so viel, ja, manchmal fast schon Gift um ist verbal. Um Recht haben und um das Ding und alles. Zu sagen, hey, nein, ich mache da nicht mit. Ich sage, für was ich einstehe, aber ich mache das freundlich. Und ich bin nicht auch besserwisserisch und sage, ja, du wirst auch auf die Welt kommen und alles. Sondern sagen, hey, ich will dir schwärmen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ich will dir erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und überleg mal, ob da auch mal ein Gebet oder so, oder das Ding dran wäre, oder mal das gute alte Buch, das du vielleicht in der Konfirmation bekommen hast, die Bibel, wieder mal in die Hand zu nehmen und zu schauen, was da drin steht. Freundlich sein, gütig sein. Wir haben so viel Einfluss, mehr als wir uns bewusst sind. Und das ist wirklich etwas, wo wir immer auch Gott darum beten können, wenn die Freundlichkeit, die Güte nicht gerade an der Tagesordnung ist, wenn man so genervt ist vor allem, wenn man so viel Druck hat, wenn man vielleicht auch sonst Schmerz hat, körperliche, seelische Sachen, dass man Gott darum bittet und sagt, Gott, ich will das Salz und das Licht sein. Ich möchte freundlich sein. Ich möchte die Leute so sehen, wie du sie siehst. Hilf mir. Schenk mir Kraft, schenk mir Gelingen. Und Gott geht auf das Gebet ein. Das habe ich immer wieder auch erlebt. Dann die siebte Frucht, ewige Treue. Da habe ich keinen Vers, aber ein wunderschönes Zitat von der Corrie ten Boom, von einer jungen Holländerin, die den Holocaust überlebt hat. Und zwar schreibt sie, wir werden nicht belohnt werden für unsere Leistung, sondern für unsere Treue. Ich habe über das auch eine coole Geschichte. Kannst du mir den Salzstreu geben? Danke. Und zwar, ein König hat 3 Töchter gehabt und er hat das Gefühl gehabt, ja, ich habe schon lange nicht mehr so euch richtig gespürt. Sagt mal, ihr 3 Töchter, wie sehr liebt ihr mich wirklich? Da kommt die älteste Tochter und sagt, ich liebe dich so wie eine Schubkarre voll Gold. Und er sagt, ah, so ein bisschen Dagobert Duck-Style, finde ich cool, das ist Liebe. Dann die zweite Tochter und sagt, ich liebe dich wie einen Sack voll Edelstein. Sagt er, ja, das ist auch nicht schlecht, Edelstein, super Sache, ich als König sowieso, tipptopp. Geht zu der Jüngsten und sagt, wie sehr liebst du mich, jüngste Tochter? Und sagt, ich liebe dich wie ein Fässli Salz. Der König sagt, okay, ja, es stinkt ein bisschen ab gegenüber Gold und Edelstein, aber ja, ich nehme es jetzt zur Kenntnis, nicht wahr? Zieht sich dann zurück. Wo es dann Nachtessen gibt, geht die jüngste Tochter zu der Küche und sagt, ich befehle euch, lasst jeder Mahlzeit Salz aus. Sie fangen an zu essen, würgen das Essen ab. Ganz am Schluss, wo sie dort hocken, frustriert und genervt und überlegt, ob der Koch soll irgendwie den Leuten zum Fraß vorwerfen oder so, sagt er, Festli Salz, Papi, so sehr liebe ich dich. Und da kommt er zur Gesinnung, dass das beste Essen ist dann nicht viel wert, wenn es keinen Geschmack hat, wenn es nicht eine Würzkraft hat. Ein gutes Bild dafür. Natürlich auch für den anderen Punkt, über den Einfluss, wie viel Würzkraft sind. Wenn wir sagen, dass wir Salz und das Licht sind, wie viel das fehlt. Wenn man sich mal überlegt, wie viel das fehlt, wenn sich Gottes Gegenwart zurückzieht aus der Welt, es wäre eine komplett andere Welt. Man nimmt das gar nicht immer wahr, wie viel rum ist, weil Leute treu beten. Weil die Leute treu glauben. Weil die Leute treu, trotz allen Kämpfen und Fehlern, die wir haben, einfach ein Zeugnis sind. In Wort und Tat. Man merkt, wenn es dann mal fehlt. Man merkt, wenn das Salz dann mal plötzlich weg ist und kein Thema mehr ist. Wie viel das Salz eigentlich gemacht hat, dass das Essen von einem undefinierbaren Krimskrams zu einem Gala-Menü wird. Und das ist etwas, was mega schön ist und etwas, was mich immer wieder freut auch, dass Gott ein Gott von der Treue ist und dass er eben alles sieht. Dass er jedes Gebet auf den Knien, jedes Gebet im stillen Kämmerli, jede Tat, wo die linke Hand nicht weiss, was die rechte tut, dass bei ihm alles zusammenkommt. Dass er alles wahrnimmt, was wir Menschen nicht wahrnehmen. Was vielleicht auch deine Familie oder dein Pastor auch nicht wahrnimmt. Aber dass Gott das wahrnimmt, dass er riesig Freude hat und dass es nach seinem Gutmessen belohnt, auf dieser oder auf der zukünftigen Welt. Der zweitletzte Punkt ist eine Art Doppelpunkt, weil es ist sanftmütige Besonnenheit. Sanftmut und Besonnenheit ist im Urding sehr nah beieinander, es geht ineinander rein. Und wenn man den Vers liest, weiss man auch eher wieso. Und zwar ist das Wort von Jesus, er sagt in Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt vor mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Auch da wieder eine Geschichte, eine altbekannte Geschichte, die mich aber auch wieder sehr bewegt hat. Und zwar vom Abraham, wieder. Der Abraham und der Lot, sein Neffe, sie sind auf dem Hügelgrat, auf der linken Seite, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Auf der rechten Seite das karge Bergland. Und wir haben gewusst, wir müssen uns trennen, wir haben zu viele Leute und zu viele Tiere und alles, wir müssen uns auftrennen. Jetzt, der Abraham als die Verheißung als Stammvater, wäre völlig logisch, dass er sagt, hey, schau, ich bin der Stammvater, ich habe eine wichtige Position inne, es ist klar, dass ich auswählen kann und dass ich natürlich das gute Land nehme. Wäre für mich völlig nachvollziehbar, ich glaube, dass der Lot gesagt hätte, unter diesen Umständen, hast du recht, ich akzeptiere das schlechtere Land. Der Abraham war so vertrauensvoll, dass er gesagt hat, du darfst wählen. In der ziemlich sicheren Gewissheit, dass logischerweise der Lot das gute Land nimmt, wie wahrscheinlich die meisten gemacht hätten. Der Abraham hat ohne Murren statt das Land in Beschlag genommen. Und das heißt, obwohl ich die Geschichte auch schon x-fach gelesen und auch schon darüber predigt, haben wir neu bewegt. Einfach wie viel Grossmut rum ist auch, wie viel Vertrauen von dem Mann rum ist, zu sagen, hey, schau, auch ich jetzt in meiner Position und der Druck und alles und so, und sagen, hey, ich nehme das schlechte Land, es steht, es war ein karges Land gewesen, weil Gott wird aus dem kargen Land etwas Gutes machen. Und das ist dann schon gut, dass wir auch immer eine Besonnenheit haben, dass wir wissen, auch wenn du dich karg fühlst und das Gefühl hast, hey, was habe ich schon zu geben? Dass Gott aus einem Karg etwas Wunderbares machen kann. Vielleicht hast du nicht immer die besten Voraussetzungen gehabt. Vielleicht hast du auch jetzt nicht immer die besten Voraussetzungen. Aber es ist gemäss Abraham keine Ausrede, um zu sagen, ich will gleich in dieser Vision laufen, die Gott mir gegeben hat. Und das ist ein enormes Vorbild, Gott für Besonnenheit. Dann der letzte Punkt, Selbstbeherrschung, wieder der Paulus. Und so schreibt er seinem Mitarbeiter Timotheus: Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Jetzt glaube ich, dass die Frucht am Schluss kommt, ist kein Zufall. Ich möchte das mit einem Beispiel vom Penaltyschiessen erzählen. Und zwar, es war gerade ja Penaltyschiessen-Zeit jetzt an der EM. Wir haben ja ein sehr erfolgreiches Erlebnis und ein weniger erfolgreiches Erlebnis. Jetzt, welcher Penalty ist der wichtigste, würde ich sagen? Ihr könnt einfach reinrufen. Welcher Penalty ist der wichtigste? Der erste, der zweite, dritte, vierte oder der fünfte? Ihr könnt einfach reinrufen. Der letzte, der fünfte, genau. Ja, richtig, das ist aber auch wichtig. Jetzt haben wir es wirklich schon zusammengebracht. Der erste und der letzte. Und sinngemäß wird immer der letzte Penalty als wichtigste Brandmarkt. Und ist ja durchaus verständlich, weil vielfach geht es um Sieg oder Niederlage. Wenn du triffst, hast du entweder gewonnen. Wenn du verschiessest, hast du verschossen und du bist dann wirklich der Nöckel, weil du der bist, der dann den entscheidenden Penalty verschossen hat. Man vergisst aber die Wichtigkeit vom ersten Penalty. Der erste Penalty. Und sagt ja, findige Trainer, der Johnny ist leider nicht da, kann das bestätigen, sagen, hey, wenn der erste Penalty sitzt, gibt es dem ganzen Team einen Vertrauensschub. Wenn der erste schief geht, dann ist es ein bisschen, oh nein, wenn es doch gewusst geht, es ist einfach, ja, der Druck ist einfach gewaltig. Und die 60'000 Leute, die pfeifen, machen und tun, man unterschätzt den ersten Penalty. Jetzt, also wir fassen zusammen, der erste und der letzte Penalty ist der wichtigste. Die Liebe und Selbstbeherrschung halten das alles zusammen. Die Liebe ist das Wichtigste, das haben wir vorher schon gehört. Aber die Selbstbeherrschung, ich glaube, es ist kein Zufall, dass das am Schluss steht, weil bei all dem braucht es Selbstbeherrschung. Natürlich sind andere Penalty auch wichtig. Im Bild jetzt von der Frucht. Meine Freundlichkeit ist mega wichtig und auch treu und all das. Es nützt auch nichts, wenn die erste, der letzte Penalty treffen und die anderen drei werden verschossen. Aber psychologisch sind die ersten und die letzten noch mühe wertvoller. Selbstbeherrschung, ohne Selbstbeherrschung kann alles ausfransen. Es kann die Freundlichkeit ausfransen, eben, dass man dann alles gut findet und alles akzeptiert. Und das ist nicht die Meinung. Und ich habe auch schon erlebt, jetzt weniger wegen Corona, aber sonst, dass ich gemerkt habe, mit gewissen Leuten muss ich den Kontakt einschränken. Weil ich einfach merke, die Leute tun mir nicht gut. Und da hat man nicht ein schlechtes Gewissen gehabt, man das Gefühl hat, ja gut, das ist mir nicht sehr freundlich. Das ist ja ausgrenzend, ja. Es ist ein Schutz, wo manchmal ausgrenzend ist, in seltenen Fällen. Aber manchmal tut es gut, zu sagen, hey, look, wir sind so 180 Grad, sind so 180 Grad anders. Entweder A, wir reden nicht mehr das, oder wir den Kontakt ein bisschen runterfahren. Wenn wir streiten und kiffeln und schlussendlich tun wir uns gleich irgendwo selbst zerstören. Als drastisches Beispiel natürlich. Also wir brauchen Selbstbeherrschung, manchmal auch als ein Liebesakt, als ein Liebesding, einfach auch, dass man das nicht ausflattert, dass auch die Freundlichkeit und andere Sachen nicht ausflattert. Und vor allem braucht man in all dem natürlich, bei all diesen Früchten, immer viel Weisheit und viel Gnade. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Abschluss einfach auch noch beten möchte. Wie gesagt, wir kennen die Früchte, wir wissen, wie wichtig das Liebe, Treue, Freundlichkeit, all das ist. Aber dass wir es mal neu darf im Alltag ankommen. Dass wir uns nicht selber geißeln, wenn wir versagen. Wenn wir merken, oh, ich hätte jetzt können besser sagen, ich hätte können besser machen. Dass wir so sagen, Gott, du liebst mich nicht, weil ich das und das und das mache. Du liebst mich, weil du Jesus bist, weil du Gottes Sohn bist. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du einfach deinen Sohn einfach uns gegeben hast, wo ja, einfach nicht nur das Kreuz auf sich genommen hat, sondern wo das Leben vorgelebt hat, wie man leben kann als Gott, wie man leben kann, einfach in der Verbindung, in der totalen Verbindung mit dir. Du siehst unser Leben, du siehst unsere Umstände, du siehst unsere Gedanken, unsere Herzen. Du siehst, wie es momentan einfach auch tough ist, in jeglicher Hinsicht. Aber das alles soll uns nicht einschüchtern, das alles soll uns nicht so fest Angst machen, dass es uns hemmt oder pessimistisch macht. Es soll uns umso mehr zu dir treiben, deine Gegenwart, dass wir einfach dafür gefüllt werden und dass wir einfach dafür die Früchte von dir, Heiliger Geist, dürfen in unserem Leben erfahren. und danke, dass du für uns bist, trotz unseren Umständen, trotz unseren Fehlern, trotz der verpassten Chancen, die wir vielleicht tagtäglich auch haben. Und dass wir auch wissen, wir sollen das Salz und das Licht sein. Und das Schöne ist, dass wir nicht fehlerfrei sein dafür, aber dass wir sollen in der Verbindung mit dir sein. Und dass wir aus dieser Verbindung heraus sollen die Worte und Taten machen, die du uns aufs Herz legst. Danke, dass du uns stärkst, dass du unsere Einheit stärkst in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserer Kirche, in unserer Allianz und im weltweiten Liebvater, dass wirklich Christen wahrgenommen werden, wo wirklich eine Einheit sind, wo wirklich die Leute annehmen, so wie sie sind und sie lieben und freisetzen. Danke, dass du mit uns kommst, auch in dieser Zeit und dass du uns auch verheißest, dass du uns mit uns bist in all dieser Zeit. Amen. Amen.